Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. General Motors will seine deutsche Tochter Opel nun doch aus eigener Kraft sanieren. Nach monatelangem Ringen zog der amerikanische Autokonzern heute überraschend sämtliche Anträge auf staatliche Bürgschaften zurück. Neue, zeitaufwendige Verhandlungen könne sich der Konzern nicht erlauben, lautete die Begründung.
Die Rolle rückwärts kam sehr überraschend. Zunächst per Presseerklärung aus der Rüsselsheimer Opel-Zentrale. Am Abend ging Chef Nick Reilly dann doch noch vor die Kameras. Kritik an der deutschen Politik. Wir waren sehr enttäuscht über die Ankündigung der deutschen Bundesregierung letzte Woche, aber ich respektiere diese Entscheidung. Die Bundesländer haben uns sehr unterstützt, aber es wurde klar, dass das noch ziemlich lange dauern würde, bis wir sicher sein könnten, ob wir die Unterstützung bekommen oder nicht. 3,3 Milliarden Euro Sanierungsgeld werden nach wie vor gebraucht. Doch nun sollen sie, außer über große Zugeständnisse der Arbeitnehmer, von der amerikanischen Mutter General Motors direkt kommen. Die Opel-Rettung soll aus eigener Kraft gelingen. Zufriedenheit zumindest in Berlin.
Ich fühle mich in meiner Einschätzung voll bestätigt. General Motors hat die Mittel für eine Opel-Sanierung. Es war einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich mich gegen die Opel-Hilfe entschieden habe.
Ich finde es vermessen, dass der Bundeswirtschaftsminister sich sozusagen jetzt als Sieger darstellt. Die Chance wurde vertan, Standorte, Investitionen, Technologie und Beschäftigung hier in Deutschland langfristig zu sichern.
Für die nächsten 4 Jahre steht GM bei der Belegschaft im Wort, die mehrere tausend Arbeitsplätze und Lohn in Milliardenhöhe opfert. Was mit Opel danach geschieht, wird wieder nur in Amerika entschieden.
US-Präsident Obama dringt auf eine Wende in der amerikanischen Energiepolitik. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko zeige, dass kein Weg an sauberen Energien vorbeiführe, sagte Obama in einer Fernsehrede an die Nation. Zugleich versicherte er, BP müsse für die Folgen der Ölpest zahlen. Seit der Explosion einer Ölplattform vor 2 Monaten fließen täglich Millionen Liter Öl ins Meer.
Während erstmals auch die Strände Floridas heute von großen Ölmengen getroffen wurden und während die Fischer und Behörden Louisianas verzweifelt zur Selbsthilfe greifen, statt vergeblich auf BP-Technik zu warten, mussten die Verantwortlichen für all das heute im Weißen Haus eine teure Konzession an den wachsenden Zorn im Land machen. BP-Aufsichtsratschef und Vorstände sollen einem 20 Milliarden Dollar Treuhandfonds zugestimmt haben, finanziert von BP. Der Fonds soll die finanzielle Entschädigung der betroffenen Küstenbewohner garantieren, hatte der Präsident schon gestern in seiner Rede an die Nation angekündigt. Und nicht BP selbst solle die Milliardensummen verwalten und auszahlen, sondern, so Obama, ein neutraler Dritter. BP muss zahlen, ist auch ihre Forderung. Und Amerika braucht eine neue Energiepolitik. Genau das hatte Obama gestern aus dem Oval Office angekündigt. Die Tragödie an unserer Küste ist eine denkbar schmerzhafte und starke Mahnung an uns. Die Zeit für saubere Energien ist gekommen.
Dramatische Worte, energische Gesten. Der Präsident versucht alles, um selbst nicht noch mehr beschädigt zu werden von diesem Gefühl wütender Ohnmacht im ganzen Land. Jetzt müssen historische Entscheidungen her, so seine Botschaft. Wir müssen endlich anfangen, Energie zu sparen. Für Europäer mag das fast selbstverständlich klingen, aber das hier ist Amerika. Die Republikaner kündigen bereits erbitterten Widerstand an.
Im Süden Kirgisistans bleibt die Lage nach den blutigen Unruhen gespannt. Kirgisen und Angehörige der usbekischen Minderheit lieferten sich vergangene Nacht erneut Feuergefechte. Landesweit sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. Vor allem im Grenzgebiet zu Usbekistan suchen viele Flüchtlinge Schutz vor der Gewalt. In der Stadt Osch befürchtet die Bevölkerung ein erneutes Aufflammen des Konflikts. Unserer Korrespondentin Ina Ruck gelang es heute, nach Osch zu kommen.
20 Minuten fährt man vom Flughafen ins Zentrum der Stadt Osch. Ein Panzerwagen vorneweg, im Bus Maschinengewehre im Anschlag. Kirgisisches Militär begleitet den Flughafenbus. Denn der fährt durch Feindesland, sagen sie. Durch usbekische Viertel, als könnte aus den verkohlten Trümmern links und rechts der Straße noch irgendjemand zurückschießen. Osch war eine multikulturelle Stadt. Viele Kirgisen, viele Usbeken lebten hier. Seit langem gab es Animositäten zwischen den Völkern, aber man kam einigermaßen aus. Ein improvisiertes Lager mitten in der Stadt. Viele derer, die Haus und Hof verloren haben, sind hier untergekommen. Mit den Nerven am Ende. Viele schrien nachts im Schlaf, sagen die Ärzte. Schusswunden sind neben Verbrennungen die häufigsten Verletzungen. Kaum ein gutes Wort hört man hier über die Kirgisen, doch es gibt auch viele Stimmen wie diese. Man hat uns gezielt gegeneinander aufgehetzt, Volk gegen Volk, das ist Politik, es nützt denen, wenn wir uns bekriegen. Dass der Clan von Ex-Präsident Bakijew den Konflikt schüre, weil er das Land destabilisieren und zurück an die Macht wolle, das sagen viele in Osch. Dennoch, die Gewalt ist da. Friedlich wird man hier so bald nicht zusammenleben können. Das sagen sie auch.
Ab 18 Uhr herrscht in Osch Ausgangssperre, denn nachts wird hier immer noch geschossen. Doch auch tagsüber ist die Anspannung in der Stadt mit Händen zu greifen. Die Leute haben Angst voreinander, man spürt den Hass. Und jeder, mit dem wir heute gesprochen haben, ruft nach internationalen Friedenstruppen. Das Land, sagen sie, kann den Konflikt alleine nicht lösen.
Die Franzosen sollen künftig 2 Jahre länger arbeiten, bis sie 62 sind. Das ist Kern der geplanten Rentenreform, die von der französischen Regierung heute vorgestellt wurde. So solle ein Kollaps der Rentenkasse verhindert werden. Gewerkschaften und Teile der Opposition kündigten massive Proteste gegen die Reform an.
Seit 27 Jahren genießen die Franzosen jetzt das Privileg, schon mit 60 in Rente gehen zu dürfen. Sie verdanken es François Mitterrand und es fällt ihnen schwer, sich davon zu trennen. Doch obwohl in allen Umfragen eine deutliche Mehrheit gegen einen späteren Rentenbeginn ist, hat die Regierung genau den heute angekündigt. Bis 2018 soll das Renteneintrittsalter schrittweise auf 62 Jahre ansteigen. Die Beitragsdauer für den Erhalt der vollen Rente steigt gleichzeitig von derzeit 40,5 auf 41,5 Jahre. Die Rente mit 62 ist gleichzeitig vernünftig und effizient. Niemand kann uns einen sozialen Rückschritt vorwerfen und wir werden 2018 19 Milliarden Euro einsparen. Die Gewerkschaften laufen schon seit Wochen Sturm gegen die Rentenreformpläne und auch die sozialistische Opposition lehnt einen späteren Rentenbeginn ab. Das trifft vor allem diejenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten und die sehr lange schwere Arbeit verrichten müssen. Die Regierung will jetzt den Dialog mit den Gewerkschaften suchen, ist aber entschlossen, die Reform noch vor der Sommerpause ins Parlament zu bringen.
Mutige Politiker weisen schon jetzt darauf hin, dass auch die Rente mit 62 langfristig nicht ausreichen werde. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Regierung, ihre Pläne für ein großes Sparpaket offenzulegen. Die Franzosen dürften sich noch von so manch sozialer Errungenschaft verabschieden müssen.
Die sogenannte Ampelkennzeichnung für Lebensmittel wird es europaweit vorerst nicht geben. Das EU-Parlament sprach sich mit großer Mehrheit dagegen aus, Fertigprodukte mit roten, gelben oder grünen Symbolen zu versehen, stellvertretend für viel oder wenig Zucker, Fett und Salz. Stattdessen sollen die Hersteller künftig genauere Angaben über die Nährwerte machen. Verbraucherschützer hatten für eine Ampelkennzeichnung geworben. Die Gegner halten die Ampel für irreführend und wissenschaftlich unbegründet. Der frühere Augsburger Bischof Mixer erwägt, seinen Rücktritt durch den päpstlichen Gerichtshof überprüfen zu lassen. Der Tageszeitung Die Welt sagte Mixer, er habe ein vorgefertigtes Rücktrittsgesuch im April unter großem Druck von außen unterschrieben und 3 Tage später widerrufen. Dem Münchner Erzbischof Marx und der Deutschen Bischofskonferenz warf er vor, den Papst mit haltlosen Vorwürfen unter Zugzwang gesetzt zu haben. Marx wies die Vorwürfe zurück. Ein Vatikansprecher erklärte, eine Überprüfung des Rücktritts sei nicht absehbar.
In Südfrankreich sind bei schweren Überschwemmungen mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen ist das Departement Var. Hier mussten hunderte Einwohner mit Hubschraubern und Booten in Sicherheit gebracht werden. Nach starken Regenfällen wälzten sich gestern in mehreren Ortschaften riesige Wassermassen durch die Straßen. Die Flutwelle riss Autos mit und beschädigte Gebäude. Viele Straßen und Zugverbindungen blieben auch heute gesperrt. Etwa 100.000 Haushalte sind ohne Strom.
Bei der Fußball-WM in Südafrika ist den Schweizern eine kleine Sensation gelungen. Sie schlugen den amtierenden Europameister. Spanien verlor das Spiel mit 0:1. Im zweiten Spiel der Gruppe H verlor Honduras gegen Chile 0:1. Es war Chiles erster Sieg bei einer Fußball-WM seit 1962. Und hier die Lottozahlen. 7, 27, 28, 29, 34, 40, Zusatzzahl 12, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 089, 89, 07. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 55, 89, 97. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 17. Juli.
Im Norden und in der Mitte verläuft die Nacht meist klar, im Süden regnet es gebietsweise, der Regen zieht im Laufe der Nacht Richtung Main. Am Tag im Norden viel Sonne, in der Mitte und im Süden regnet es mitunter ergiebig, im Süden sind kräftige Gewitter dabei. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig, in der Mitte teilweise noch frisch. Heute Nacht 14 Grad im Südwesten und 5 Grad im Norden. Am Tag 14 Grad bei Dauerregen, sonst Werte zwischen 18 und 25 Grad.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute mit Tom Buro gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Spiels Südafrika gegen Uruguay.